premier temps.
Président Trump.
J'ai nos 39 Cent.
Echos aus dem Filmarchiv. Der Random Cast mit Max und Soli.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Random Cast. Ich bin Soli aka Pascal und an meiner Seite ist wie immer der Max. Hallo Max.
Hallo.
Ja Max, letzter Random Cast war zu Steven Spielberg. Mhm. Schindlers Liste, Amistad und München.
Genau.
Wie fandest du es?
Ja, ich versuche weniger Monologe zu halten, aber sonst war ich zufrieden.
ja, wobei du ja eigentlich nur einen Monolog hattest, aber dafür einen richtig saftigen, ne?
Ja.
Nee, ich war auch zufrieden, ich habe ihn mir auch nochmal angehört. War gut, wobei ich glaube, dass der zweite unser bester bisher war.
Richtig.
Gut, aber heutiges Thema, skandinavisches Kino. Ein großes Thema und weil das so groß ist, machen wir natürlich heute auch einen Random Cast XXL und haben uns Verstärkung geholt. Einmal den Dominik, den kennt ihr ja schon. Hallo Dominik.
Aloha.
und die Miriam. Die Miriam ist neu bei uns im Random Cast und ich glaube, sie war bisher einmal auch im Podcast. Aber erstmal hallo Miriam.
Hi, ich bin auch unter Furuha zu finden auf Movie Break.
Ja, genau. So ist es. Ja, schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr euch mit uns diesem Thema stellt, diesem großen Thema. Deswegen die erste Frage in die Runde. Warum eigentlich skandinavisches Kino?
Also, wenn ich das mal für mich beantworten soll, bin ich schon sehr lange Fan des skandinavischen Kinos. Kann mich eigentlich damit brüsten, dass ich glaube, hinter amerikanischen und deutschen Filmen mit am meisten dänische Filme gesehen zu haben. Und ich finde, die skandinavischen Filme haben einen ganz eigenen Humor teilweise. Auch wenn jetzt vielleicht der Film, den ich heute vorstelle, der jetzt nicht runterfällt, aber ich finde, die sind tatsächlich sehr teilweise fortschrittlich, innovativ gewesen und haben eben ganz eigenen Humor und den feiere ich dementsprechend. War mir das auch ein Herzenswunsch, das zu machen. Ich finde das eine sehr gute Idee.
Okay, schön. Und Dominik?
Ja, kann ich Max eigentlich nur so mehr oder weniger ergänzen. Der Humor ist was ganz Eigenes und die haben auch halt eine ganz eigene Art, mit gewissen Themen umzugehen und legen auch eine sehr eigene Art von Selbstironie an den Tag, wie man dann auch in dem Film, den ich heute vorstellen werde, merken wird.
Miriam?
Ich habe jetzt nicht ganz so viele skandinavische Filme gesehen, aber die ich gesehen habe, die hatten immer so eine spezielle Stimmung. Also die hatten immer was sehr Atmosphärisches, so auch wie die skandinavischen Landschaften oder so. Teilweise sehr kühl oder auch ein bisschen distanziert. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
Ja, das stimmt. Das fällt ja zum Beispiel auch, das beste Beispiel ist ja, okay, es ist zwar ein Remake, aber an David Finchers Verblendung kann man ja sehr gut sehen, wie die... ja, das nordische Kino, die Bildsprache auch den amerikanischen Markt beeinflusst hatte. Also wirklich dieses unterkühlte, distanzierte, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das skandinavische Kino ist sehr, sehr maßgebend für das Kriminalkino, was wir heute haben.
Oh ja.
Einen Krimi haben wir heute nicht. Denn aber trotzdem haben wir eine bunte Mischung, kann man sagen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder?
Sehr gerne.
Ja.
Und als erstes ist der Max dran. Max, was hast du dir denn ausgesucht?
Ja, also ich habe mir den Film Das Fest ausgesucht.
Oha.
Ja, Das Fest ist einer meiner Lieblingsfilme. Also eigentlich die ganz klare Nummer 2. Kann ich so klar sagen. Ist meines Erachtens einer der besten Filme, die es gibt. Und er ist auch ein Film, den ich schon vor langer Zeit gesehen habe, das erste Mal. Ich habe den, glaube ich, der gehört zu meinen ersten 10 DVDs, die ich besessen habe. Und habe ihn mir damals auf Anraten, ich glaube, meines Bruders angeschaut. Und der hat mich sofort umgehauen. Und eigentlich muss ich sagen, der haut auch jeden um, der ihn das erste Mal sieht. Ich habe noch nie irgendwie was Schlechtes darüber gehört und Mich hat der Film damals auch extrem mitgenommen und überrascht. Und leider sind wir ein Spoiler-Podcast. Das tut mir für jeden leid, der jetzt zuhört und das Fest gespoilert bekommt. Deswegen, weil es einfach mein Lieblingsfilm ist, kann ich jeden einfach nur bitten, weiter zu skippen, wenn er ihn noch nicht gesehen hat. Und zu sagen, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Und jetzt komme ich gleich zur Inhaltsangabe.
Bitte.
Worum geht es in das Fest? Logischerweise geht es um ein Familienfest, denn ein Patriarch einer Familie, der die Hotels besitzen, also ein sehr reicher Mann, feiert seinen 60. Geburtstag. Und zu diesem Geburtstag lädt er viele Freunde ein und Bekannte und natürlich auch seine Verwandten, seine Kinder. Und diese Kinder sind alle schon groß und erwachsen, haben sich auch alle selbstständig gemacht und sind alle nicht mehr zu Hause und kommen eben zu diesem Anlass in das Hotel des Vaters, zu diesem Familienfest. Und wie jedes Fest, Familienfest, kann man sich das schon ein Stück weit vorstellen, gibt es einfach eine Eigendynamik, wenn sozusagen alte Konflikte auf den Tisch gebracht werden oder Konflikte ausgetragen werden. Und das ist auch das, was bei das Fest im Vordergrund steht. Allerdings eben mit einer unglaublichen Schlag in die Magengrube. Es beginnt damit, dass bei diesem Fest der älteste Sohn oder der ich weiß nicht, doch müsste der älteste Sohn sein, genau, eine Rede hält. Und in dieser Rede, das ist so der Mittelpunkt oder so, auch der Höhepunkt so ein Stück weit, trägt er vor der versammelten Mannschaft quasi vor, dass sein Vater ihn als Kind missbraucht hat. Und das sagt er in dieser Rede und das lässt er dann erstmal sozusagen sacken und macht dann erstmal so weiter, als ob nichts gewesen wäre. Beziehungsweise kommt damit jetzt zum ersten Mal zur Sprache seit der Kindheit im Prinzip. Und es ist so wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie dann die Reaktionen darauf ausfallen. Sowohl von dem Vater, der erstmal sozusagen das als Scherz abtut, die Mutter genauso. Aber alle sind irgendwie irritiert. Und aber im Verlauf des Films wird es dann auch klarer gemacht, dass das kein Scherz war. Und man muss noch dazu sagen, dass dieser Sohn, das ist der Christian, das ist so mit die Hauptrolle, also die Hauptperson, dieser Sohn, der das vorträgt, der hatte auch eine Zwillingsschwester, die sich auch umgebracht hat. Und zwar auch, weil sie genauso auch missbraucht wurde und das im Prinzip nicht überwunden hat. Ja, und das ist so etwas, was dann eben eine unglaubliche Dynamik hat auf diesem Fest. Und es zeigt eben die Abgründe der Menschen. Es zeigt, wie Menschen damit umgehen. Und es zeigt das alles so verflucht realistisch, meines Erachtens. Und dann kommen wir zu einem zweiten besonderen Aspekt von das Fest. Er ist eben im Stil von Dogma 95 gedreht. Das bedeutet, es gab 4 Regisseure, meine ich, waren das, die sozusagen Regeln fürs Film schaffen oder für eine bestimmte Form von Film festgelegt haben. Und diese Regeln waren die Dogma 95 Regeln und die sind im Prinzip, dass alles ohne künstliches Licht, ohne künstliche Requisite, ohne künstliche Musik, ohne Spezialeffekte gedreht wird, alles mit Handkameras, was diesem Film eine unglaubliche realistische Wucht verleiht, was quasi jeder Film, der irgendwie gekünstelt mit eingespielter Musik nicht schafft. Und das ist etwas ganz Besonderes. Es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, sich das anzuschauen mit Handkameras etc. Ich sag mal, das ist für den, böse gesagt, Hollywood-Verwöhnten schwierig. Aber wenn man sich darauf einlässt, entwickelt das einen Sog, der einen noch viel mehr mit reinnimmt in die Geschichte. Und das ist für mich das Feste das beste Beispiel, wie gut das funktioniert und wie sehr es einem mitnimmt. Jetzt habe ich schon wieder einen Monolog gehalten.
Ich wollte es gerade sagen.
Verdammt.
Ja. Wer hat den Film denn noch gesehen von euch?
Ich habe ihn gesehen, aber das ist sehr, sehr lange her. Und während Max jetzt seinen Monolog abgehalten hat, sind bei mir so leicht Erinnerungen hochgespült worden tatsächlich. Was ich gerade sehr interessant finde, wenn ich jetzt so in die IMDb schaue, dass Thomas Vinterberg, der den Film ja gedreht hat und den die meisten wahrscheinlich von Die Jagd kennen werden, also den Regisseur, dass der bei Das Fest nicht als Regisseur genannt wird. Oder hier steht auf jeden Fall uncredited.
Gehört zu den Regeln der 95er, Dogma 95 Regeln, gehört es dazu, dass der Regisseur weder im Vorspann noch im Nachspann Abspann erwähnt wird.
Ah, genau. Okay, das wusste
deswegen
ich
noch nicht. Deswegen uncredited.
Ja. Und warum? Also warum hat man diese Regel da aufgestellt?
Das weiß ich diesbezüglich gar nicht. Also ich weiß nicht, warum der nicht im Vor- und Abspann genannt werden soll. Ich meine, alles andere.
Ich glaube, es ist so, dass man hat dieses Dogma 95 Manifest damals auch so eine Art Keuschheitsgelübde genannt. Und da ging es wirklich rein um die Kunst und nicht um die Kunstschaffenden. Also man wollte da so ein vollkommen naturalistisches Produkt schaffen, was wirklich absolut für sich steht und nicht für die Person, die den Film gemacht hat.
Das ergibt Sinn, ja.
Deswegen, wenn du dir diesen Film anguckst, also da ausschließlich Handkameras, natürliches Licht, der Film darf nur in der Gegenwart spielen, es darf kein Genrefilm sein und ich glaube, künstliche Beleuchtung ist auch verboten, Spezialeffekte und Filter sind verboten, also das ist einfach so ein Naturalismus, der da wirklich auf die Spitze getrieben wird, das wirkt halt, als hätte da jemand einen Familienfilm gedreht mit der Privatkamera und du bist halt mittendrin. Was ja nochmal so eine extreme Unvermitteltheit der Bilder heraufbeschwört. Also bei mir ist es jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das festgesehen habe, aber ich weiß noch, was für ein Gefühl dieser Film in mir hinterlassen hat und das war wirklich betäubend, Ohnmacht.
Ja.
Und das Formale spielt dann natürlich eine ganz große Rolle, weil er einfach so ungekünstelt ist, weil er in jeder Szene einfach echt wirkt, wie spontan mitgefilmt. Und wirklich grandioser Film.
Haben sich aber auch schon durchaus dann einige auch von inspirieren lassen, ne? Könnte ich mir vorstellen. So welche wie zum Beispiel Nach der Hochzeit von Jonathan Demme, oder? Theoretisch?
Richtig. Ist das Nach der Hochzeit? Ist das Rachels Hochzeit?
Rachels Hochzeit.
Nach der Hochzeit. Nach der Hochzeit ist mit Mads Mikkelsen. Genau. Rachels Hochzeit ist eine Hommage an Dogma 95, richtig. Der hat zwar nicht alle Regeln befolgt, zum Beispiel künstliche Beleuchtung, glaube ich, hat er nicht befolgt, aber auch nach den meisten Regeln gearbeitet. Der ist auch sehr gut. Den kann man sich auch gut im Double mit Das Fest angucken. Wenn es einem schlecht gehen möchte.
Genau.
Also andere wichtige Dogma-Filme sind zum Beispiel noch Idioten, auch von 1998.
Genau, von Lars von Trier.
Und Italienisch für Anfänger von 2000. Das ist auch ein dänischer Film, der, meine ich, auf der Berlinale damals was abgeräumt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und Für immer und ewig, aber den habe ich nicht gesehen, von 2002.
Ja, also so die zwei Leuchttürme sind Das Fest und Idioten. Also die sollte man gesehen haben und die sind auch beide absolut brillant, wobei Das Fest da nochmal einen drauflegt. Genau. Hast du schon gesagt, wann du den das erste Mal gesehen hast?
Es ist schwierig zu beziffern, aber ich behaupte jetzt einfach mal so mit 18, heißt 15 Jahre her, so circa, vor 15 Jahren das erste Mal. Und damals als, Schüler und selbst noch nicht so bewandert in der Filmwelt, war das auch so ein Film, der mir so ein Stück weit offenbart hat, was alles möglich ist. Weil der Film ja eigentlich einfach von unglaublich kleinen Mitteln lebt. Und man so sieht, wenn man einfach nur sozusagen ein brillantes Drehbuch hat, was man alles erreichen kann oder was man alles schaffen kann mit wenig Mitteln. Und das ist wirklich so ein bisschen ein Augenöffner. Also wirklich, wirklich. Beeindruckend.
Ja, du hast ja schon erwähnt, dass das für den Hollywood-verwöhnten Zuschauer eher nichts ist. Würdest du denn sagen, dass Das Fest wirklich reines Arthouse-Kino ist? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass du... Ja, okay. Ja.
Bitte? Entschuldigung, ich wollte dich nicht so früh unterbrechen. Es ist tatsächlich so, dass man einfach sich, blöd gesagt, einfach mal kurz überwinden muss. Aber der Film entwickelt dann einen Sog. Also man muss sich einfach da so am Anfang ein bisschen vielleicht überwinden, wenn man es nicht anders gewohnt ist. Und dann, sobald diese Rede gehalten wird, ist das ein Selbstläufer. Also da hat man dann, ist dann jeder gecatcht. Ja, also auch schon von Anfang an, was noch ein bisschen, ich sag mal, abschreckend sein kann, ist die Synchronisation. Also ich habe.
Aber da kann man ja auch Originalton mit Untertitel wählen.
Kann man, genau, genau. Also das ja. ist so.
Also Synchro als Kritikpunkt anlegen ist immer.
Nee, klar.
Nee, das geht aber nicht. Okay, wenn die Synchro schlecht ist, ich weiß, ich habe den nie in der Synchro gesehen, aber ist ja schon mal für die Leute, die gerne Synchro gucken,
genau.
dass, wenn die genau. nicht gelungen ist, das ist ja dann auch schon mal so ein bisschen abschreckend. Ne?
Genau, so ein bisschen schwierig.
Ja. Genau. Den sollte man aber, glaube ich, auch wirklich im O-Ton sehen, weil der, der hat halt dieses Unmittelbare und Authentische, ne? Das bleibt dann ja wirklich eigentlich nur im O-Ton erhalten.
Genau, allein durch die Sprache, ne? Also die ist ja dann genau. ganz, ganz elementares Instrument. Absolut. Ja, also wen würdest du den Film denn jetzt explizit empfehlen? Was könntest du dir vorstellen?
Wem?
Genau, was für eine Zielgruppe?
oh, okay, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Da ich sage, dass es einer der besten Filme ist, würde ich ihm eigentlich jeden empfehlen. Also okay. ich will ja keine Abstriche machen, weil yeah. der Film erstens einfach, das macht Winterberg in dem Film, auch in einem späteren Film, Die Jagd, haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen, ist auch ein Film, der sich eben mit dem Thema Kindermissbrauch oder Kindesmissbrauch sozusagen auseinandersetzt und was das sozusagen mit Menschen macht, beziehungsweise wie damit umgegangen wird. Es ist ja das eines der Tabuthemen in unserer Gesellschaft so ein Stück weit. Und das wird einfach entlarvend dargestellt, wie die Gesellschaft damit umgeht. Deswegen ist es eigentlich ein Film für jeden. Jeder sollte sich mal darüber Gedanken machen, gemacht haben. Erstens, was es bedeutet, zweitens, was es für eine Wirkung hat, drittens, was vielleicht in seinem eigenen Umfeld irgendwie passiert. Keine Ahnung, das ist ja etwas, was ja leider überall auf der Welt vorkommt. Und dementsprechend ist das ein Film für jedermann. Finde ich, sollte jeder gesehen haben.
Der scheint auch dadurch wirklich zeitlos zu sein. Ne? Ich meine, wenn man jetzt bedenkt, wie alt der mittlerweile schon ist, und trotzdem wirkt der immer noch so nach, wenn man jetzt halt auch bedenkt, wann du den geguckt hast. Also jetzt so mein Eindruck von dem, was du erzählst, wirkt das auf mich, als wäre der dir nie so wirklich aus den Knochen gefahren, der Film.
Nein, ist er nicht, ist er nicht. Und es geht auch, also jedem, mit dem ich ihn zusammen gesehen habe, also ich habe noch nie eine negative Rückmeldung über den Film gehabt. Also jeder, der sich dann wirklich da mit auseinandergesetzt hat oder den Film dann auch wirklich angeschaut hat zur Gänze und nicht irgendwie gesagt hat, davor schon, das ist nichts für mich oder abgebrochen hat, habe ich noch nie ein negatives Feedback.
Ja, ja, du hast da auch noch mal eben was Wichtiges gesagt, nämlich das Dranbleiben. Ich kann mich noch erinnern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und am Anfang mir gedacht habe, hast du da jetzt Bock drauf? Und also diese Optik und ja. Und dann ich habe halt im Vorfeld immer gelesen, einer der besten Filme aller Zeiten. ja. Und dann kommt halt dieser Moment, wenn Ulrich Thomsen, spielt die Hauptrolle übrigens, aufsteht und die Bombe platzen lässt.
Genau.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Stellt er nicht zwei Reden zur Auswahl?
Ja, tatsächlich auch in Anlehnung an den Missbrauch an ihn und seine Zwillingsschwester. War es so, dass der Vater sie auch immer ausknobeln hat lassen, wer missbraucht wird.
Genau,
so hat er auch dem Vater die Wahl gelassen, willst du die gelbe oder willst du die grüne Rede hören?
Genau.
Er hat sich für die grüne Rede entschieden und dann, wir wissen leider alle nicht, was in der gelben Rede vorgekommen wäre. Interessiert mich bis heute.
Ja. Wie ist das eigentlich? Du hast gesagt, es spielt in der Gegenwart laut den Dogma-Regeln. Das heißt, man sieht keine Flashbacks oder so. Es wird alles nur aus der Sicht von den Charakteren erzählt, was in der Vergangenheit war.
Ja, durchaus. Es ist, es gibt keine Flashbacks. Das Einzige, was sozusagen surreal ist, und ich weiß nicht, inwiefern der Film da seinen eigenen Dogma-Regeln verstößt, ist eine Szene, in der Ulrich Thomsen, also Christian, die Hauptperson, nachdem er die Rede gehalten hat und nachdem das Fest so zu Ende geht und er dann irgendwann schläft, sieht man eine Traumsequenz. Und in dieser Traumsequenz trifft er auf seine Schwester, die gestorben ist. Und spricht kurz mit ihr. Und diese Szene ist wunderbar dargestellt, auch mit einer Belichtung. Er hat nur eine Kerze in der Hand, sie hat eine Kerze in der Hand. Das ist einfach Hat auch eine unglaubliche Atmosphäre. Und sie steht dann so in der Tür und auch eigentlich extrem bewegend. Da sagt er dann zu ihr, da verabschiedet sie sich von ihm und er fragt sie noch, ob er ihr sozusagen folgen soll. Also ob er mitgehen soll. Sprich, ob er sich eigentlich umbringen soll. Das ist eine sehr krasse Szene, aber die ist tatsächlich eben eine Traumsequenz. Und ich weiß nicht, ob Traumsequenzen.
Ja, aber die verstößt ja in dem Sinne nicht gegen die Regel, weil der Film immer noch in der Gegenwart spielt, denn den Traum hat er jetzt und es ist ja keine Rückblende oder keine Vorwegnahme. Und es ist ja auch kein Spezialeffekt. Also die sind da ja nicht irgendwie auf dem Neptun und treffen sich da.
Klar. Ne? Also das ist halt so, die sagen, zeitliche oder lokale Verfremdung ist verboten.
Genau.
Das heißt, der Film spielt hier und jetzt.
Genau.
Ein Traum im Hier und Jetzt.
Es ist ja nicht mal dann wirklich eine Lokalität in dem Sinne, ne? Und wenn sie das dann wirklich so minimalistisch halten, das heißt, dass du eigentlich nur diese zwei Personen mit den Kerzen siehst, das scheint dann auch auszureichen. Und das, ich muss sagen, also wie du es jetzt auch erzählt hast, klingt das wahnsinnig atmosphärisch.
Ja.
Wirklich. Also ich muss mir den demnächst wirklich mal angucken.
Nochmal.
Ja.
Tu es.
Ja. Wobei, es ist die Frage, die ich mir so stelle, ist das ein Film, den man sich wirklich immer und immer wieder ansieht?
Er hat tatsächlich so viel Unterhaltung mit dabei, dass er auch ein Genuss ist. Nein, das muss man sagen.
Okay.
Das muss man sagen. Ich meine, es gibt Filme, ich weiß nicht, fällt mir immer ein, Requiem for a Dream ist auch ein toller Film, kann ich einfach einmal alle 10 Jahre sehen, so ungefähr, weil der, finde ich, hat was extrem Verstörendes, aber das Fest hat eben auch die Komponente, dass man sieht, wie Menschen die Dinge überspielen. Das ist zwar auf der einen Seite sehr traurig, auf der anderen Seite hat es aber auch eine absolute Situationskomik. Wenn es einen Toastmaster gibt, einen Mann, der auf dieser Veranstaltung dafür sorgen soll, dass sozusagen immer alles weiter organisiert ist und er immer den Toast ausspricht und immer den nächsten Programmpunkt erwähnt, und dann ist gerade die Rede gefallen, wo das passiert und er versucht sozusagen zurück zu der Reihenfolge, zu dem Fest, zu den Abläufen zu kommen und schafft es halt überhaupt nicht und ist total aufgeschmissen und weiß überhaupt nicht, was er sagen soll. Dann ist das verflucht witzig auf der anderen Seite, wie die Menschen versuchen, diesen Ausbruch zu kompensieren. Ja, diese das ist tatsächlich auch teilweise urkomisch. Und,
aber da wären wir ja dann auch wieder bei diesem lakonischen Humor, der so klassisch für das nordische Kino ist, der ja in das Fest auch durchaus präsent ist. Mhm. Aber die Schwere und auch die Intensität des eigentlichen Themas halt nicht verwässert.
Genau,
ja, das muss keiner halt,
Bruch tut.
Ja, genau, absolut. Das muss man halt immer unterstreichen, weil es gibt ja wirklich Filme, die sich dann irgendwie durch irgendwelche Witzeleien wirklich so ein bisschen den dramatischen Wind aus den Segeln nehmen, ne?
Genau, aber das macht er nicht.
Nee. Und was ich mich immer gefragt habe, als ich das Fest gesehen habe, wie das wohl wäre, wenn ich Zeuge von so einer Situation gewesen wäre, wie das in meiner Familie gewesen wäre. Weil dazu animiert der Film ja einfach auch, sich selbst damals zu spiegeln. Und ich könnte mir halt auch exakt vorstellen, dass das genau so abläuft. Du hast da ja, also das Fest ist ja wirklich so ein soziales Sittengemälde da einfach schon, wo du ganz viele verschiedene Positionen hast, wie die auf so eine Aussage reagieren. Und
ich finde, da gibt es die Schwester, also Christian hatte 3 Geschwister. Die verstorbene Zwillingsschwester, dann einen Bruder, den wir kennenlernen als einen unglaublich jähzornigen, aggressiven jungen Mann, der es nicht schafft, in den Augen seines Vaters erfolgreich zu sein, unglaublich um die Anerkennung seines Vaters bettelt und dann auch irgendwann Christian vom Fest schmeißt. Das ist der Michael, glaube ich.
Nicht der Helge?
Helge ist der Vater.
Ah ja, stimmt. Ja,
Helge ist der Vater und das ist der Bruder Michael, meine ich.
Genau. Gespielt von Thomas Bo Larsen, der auch eine Hauptrolle in Die Jagd hat. Naja.
Genau. Gut,
bitte.
Genau. Stimmt. Und der Michael ist eben der dann versucht, Christian vom Fest zu schaffen und sozusagen sich total in der Loyalität auf die Seite seines Vaters stellt. Und ich finde, die andere Schwester, und das ist die vierte im Bunde, gespielt von Paprika Steen, die Helene, die spielt wunderbar die Zerrissenheit zwischen dem, was gerade gesagt wurde, und dem, was sie nicht wusste, was sie aber irgendwie erahnte. Und die spielt diese Zerrissenheit in dieser Familie. Also auch dieses, sie will mitspielen, aber sie will auf jeden Fall auch nicht ihren Bruder alleine lassen. Die ist total hin und her gerissen, was sie tut. Und ich finde, da ist dann auch ganz klar diese Überforderung mit der Situation ist in ihr wunderbar zusammengefasst. Sie findet dann selber noch einen Brief von ihrer verstorbenen Schwester, wo auch drin steht, dass der Vater ihr nachgestellt hätte und das bestätigt, was sozusagen Christian erzählt. Und damit ist sie quasi, hat sie jetzt zwei Zeugen oder weiß sozusagen, was wahrscheinlich die Wahrheit ist, so für sich. Und aber man sieht trotzdem, wie zerrissen sie natürlich ist, auch zwischen der Loyalität zu den Eltern oder den Eltern, die sie liebt, und auf der anderen Seite dem, was jetzt halt vorgetragen wird als Vorwurf. Und das ist, glaube ich, eine mit der realistischsten Darstellung, wie man mit diesem Thema umgehen würde in der Realität, meines Erachtens. Ja, also weil man halt einfach auf einmal hat man eine Aussage und man will ja seinem Bruder nicht glauben, so, den will man ja glauben, aber man kann sich's auch dann irgendwie nicht vorstellen und dann ist man erstmal sprachlos. Und das wird auch dargestellt. Also da ist der Film ganz, finde ich auch, ganz realistisch eben.
Ja, das stimmt, der ist sehr authentisch. Ja, ja gut. Genau, authentisch. Ja. Max,
ja.
Hast du noch was zu sagen?
Schaut ihn euch an.
Okay, tolles Fazit.
Da es einer deiner Lieblingsfilme ist, würdest du dem wahrscheinlich so auf 10 Punkte setzen.
Absolut. Ja.
Mit Herz, okay. Ja. Gut, alles klar. Miriam, Dominik, noch Fragen an Max bezüglich das Fest? Oder erstmal überzeugt, den nochmal zu gucken, beziehungsweise zum ersten Mal?
Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall Lust bekommen, den Film zu schauen. Also allein wegen dieser beschriebenen Atmosphäre und auch diesem Humor, beziehungsweise den Thematiken, die da angesprochen werden. Und ich denke, der kommt ganz oben mit auf meine Watchliste.
Sehr schön.
Sehr schön.
Das freut uns alle.
Freut mich. Ja.
Gut. Ja. Dominik.
Ja.
Du bist dran.
Ich bin dran.
Was hast du dir überlegt für uns?
Ich habe mir ausgesucht Adams Äpfel, eine Komödie aus dem Jahr 2005. Beziehungsweise eine, ja, schwarze Komödie, kann man schon wirklich sagen. Also wir hatten ja gerade eben schon über das Humorverständnis des skandinavischen Kinos gesprochen und ihr habt ja auch, also Max hat ja gerade auch umrissen, dass selbst in das Fest durchaus eine gewisse Ironie Einzug erhält. Und ja, ich würde sagen, hier setzt sich das konsequent fort, nicht nur wegen des Hauptdarstellers, der hier auch Ulrich Thomsen ist unter anderem. Ja, Adams Äpfel ist schon relativ bekannt natürlich und würde ich sagen, ist schon eine Art Kultfilm. Und er handelt von folgendem: Ein Neonazi kommt, weil er resozialisiert werden soll, in die Obhut eines Pfarrers. Und bei dem fällt gleich auf, dass der eine, ja, unglaublich positive Lebensenergie ausstrahlt, die zeitweise schon nervig ist. Nichtsdestotrotz ist das großartig gespielt vom grandiosen Mads Mikkelsen. Und der hat in seiner Gemeinde, kann man das eigentlich nicht mal nennen, der hat da halt Schützlinge, unter anderem, glaube ich, ein Ausländer, einen gescheiterten Tennisstar, der mittlerweile ziemlich zur Rundlichkeit neigt.
Gunnar.
Und unter anderem, genau, Gunnar. Und eine, ich glaube, eine ziemliche Schnapsdrossel, soweit ich weiß. Und der Kern des Ganzen ist halt, es geht ja, im Kern geht es darum ja eigentlich, dass der Neonazi Adam Pedersen, dass der resozialisiert werden soll, meine Güte. Und deshalb setzt er sich ein Ziel, was er eigentlich gar nicht wirklich ernst meint, aber was von Anfang an von Mads Mikkelsen sehr ernst genommen wird, nämlich er soll einen Apfelkuchen backen. Mhm. Und dafür soll er die Äpfel aus dem, aus dem heimischen Garten nehmen. Und ab sofort sind das seine Äpfel und es ist seine Aufgabe, die zu pflücken. Und das ist gar nicht so einfach, weil in dem Baum hängen unerklärlicherweise sehr, sehr viele Vögel fest. Und ja, sie nehmen sich dann dem Problem an. Und das Interessante an dem Film ist, dass man am Anfang denkt, dass eigentlich Ulrich Thomsen im Vordergrund steht und seine Entwicklung, seine Resozialisierung. Mit zunehmender Laufzeit steht dann aber eigentlich Mads Mikkelsens Figur im Vordergrund und das, was mit ihm los ist.
Genau, weil bei Adams Äpfel ist es so, dass man im Verlauf des Filmes merkt, dass eigentlich nicht der Adam der Problemfall ist, sondern Mads Mikkelsen, also der Ivan. Und
genau, der Neonazi ist nicht der Problem.
Genau, also der Neonazi ist eigentlich nicht das Problem. Nein.
Ja.
Stimmt. Wer hat den Film gesehen von euch?
Ich habe den sogar im Kino gesehen.
Wow.
Das erste Mal. Ich habe den, okay. Ich habe davor den anderen oder sehr ähnlichen Film oder ähnlicher Humor, Dänische Delikatessen gesehen und dann musste ich Adams Äpfel im Kino sehen. Und
da kommt ja alles aus einem Stall, ne,
genau.
Von Anders Thomas Jensen.
Und ich habe so schallend gelacht im Kino. War einer meiner schönsten Kinobesuche.
Ich habe den auch mehrfach gesehen und ich, wie bei das Fest, also auch wenn ich mich an Einzelheiten nicht mehr so erinnern kann, ich kann mich noch sehr gut an das Erlebnis an sich erinnern, denn ich habe auch wirklich gebrüllt, weil der hat, boah, der ist, also Wahnsinn, was da zum Teil abgeht. Und ich war auch dann wieder zwischenzeitlich auch sehr bewegt, weil Adams Apple ist ja wirklich sehr gut schafft, sowohl Komödie als auch Drama zu sein und das oftmals auch im gleichen Moment.
Mhm. Genau. Ja, es ist schon wirklich bemerkenswert, also wo ich ihn jetzt nochmal wirklich zeitnah gesehen habe, der Film trifft immer die richtigen Töne und das ist nicht selbstverständlich, weil hier wirklich teilweise so Absurdes passiert, nicht nur mit Mikkelsens Figur, sondern wirklich mit allen Figuren und es ist teilweise wirklich unglaublich makaber, aber zugleich auch so ultra lustig. Also das, wie Jensen das hingekriegt hat, das kann man eigentlich nur seiner Regie und dem wirklich grandiosen Drehbuch zuschreiben.
Und natürlich den brillanten Schauspielern, ne?
Ja. Ja, die gießen das dann in Form. Also, ne? Also ja. er hat den Rumpf und sie gießen das in Form.
Also, da ist Mads Mikkelsen echt die Idealbesetzung. Also was der da raushaut, das ist ja der Wahnsinn. Der Film gilt ja auch, dass er wirklich theologische Fragen stellt, also bezüglich Gott und ist das jetzt eine Prüfung Gottes, ist das jetzt eine Prüfung des Teufels? Hast du das für dich auch so? Also klar, es ist ja auch Thema des Films, aber hast du da wirklich so einen religiösen Überbau für dich erkannt oder kann man den Film auch ohne diese Referenz zur Religion sehen?
Also ich denke schon, dass man ihn ohne die Referenz betrachten kann, aber wenn man da mal so ein bisschen mehr drüber nachdenkt, dann kristallisiert sich schon ein gewisses Schema raus. Also für mich ist das eigentlich ist das sogar so auf der Metaebene ist es eigentlich ein klassischer Kampf sogar gut gegen böse, der am Ende aber nicht wirklich entschieden wird für eine Seite, beziehungsweise gut, also beide Seiten entscheiden sich auch nicht für ihre Seite, könnte man sagen.
Ja, wobei am Ende ja schon durchaus die Erlösung und die Reinigung ist, ne?
Ja, das schon.
Also,
ja.
Aber du hast recht, also der Film zeichnet sich natürlich auch durch seine Ambivalenz aus. Sowohl bei Adam als auch bei Ivan, wobei die Ambivalenz bei Ivan erstmal daraus emporsteigt, dass der ja so unfassbar naiv und gut gelaunt ist. Also wenn er da vor diesem Hitlerbild steht und den Adam fragt, ob das sein Vater ist. Wahnsinn.
Gut aussehender Mann. Oder Vater.
Ja. Das ist nicht Hitler. Hitler hatte einen Vollbart.
Genau.
Ah, jetzt habe ich ihn mit Stalin verwechselt. Ja, das...
Ja.
Das
aber also würdest du schon sagen, das ist ein religiöser Film?
Auf einer gewissen Ebene schon, aber er funktioniert auch als schwarze Komödie. Und religiöser Film, es ist die Frage, also wirklich religiöse Menschen könnten sich irritiert fühlen oder auch teilweise in ihrem sittlichen Empfinden verletzt, was da halt so abgeht. Also der ist schon provokant, der Film.
Ja.
Auch schon auf seine Art radikal, aber er ist nie geschmacklos. Er ist nie geschmacklos, genau, er spielt damit und hat eigentlich auch, also er verliert nie den Draht zu seinen Figuren, beziehungsweise er macht sich eigentlich nie wirklich über die Figuren an sich lustig, finde ich.
Ja, wobei man ja bei Adams Äpfel auch sagen kann, ich als gottesfürchtiger Christ könnte mir ja am Ende durchaus
Das könnte mir am Ende ja durchaus zusagen, wie der Film endet, weil ich ja da für mich dann die Botschaft mitnehmen kann, okay, das war jetzt alles Gottes Werk. Ne? Mhm. Und der Film, dass der Film da wirklich da die Stellung bezieht, dass Gott Ivan gerettet hat und dass Gott auch Adam gerettet hat.
Das könnte man durchaus zulassen. Da nimmt der Film auch fast schon ein bisschen, ja, ich würde sagen, fast schon märchenhafte Züge an.
Absolut.
Ja. Aber das ist dann halt wieder, also ohne das Ende zu spoilern, aber es ist so überspitzt.
Ja, einfach. Das ist, wie gesagt, ein Spoilercast. Der Film ist fast 15 Jahre alt.
Gut, ja. Ja, also Mads Mikkelsen Figur muss man ja noch, also was ja auch halt sehr spannend ist, dass hier eine Krankheit, also eine psychische Krankheit mit aufgegriffen wird, die, glaube ich, sogar, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, die ist irgendwie, glaube ich, nach einem indischen Wettkämpfer benannt.
Wobei ich.
Der bei irgendwas beide Beine verloren hat und statt dann das halt einfach zu akzeptieren, schaltet sein Verstand dann einfach um und er ist dann wirklich, also das heißt wirklich, der ist auf seinen Stümpfen nach Hause gelaufen.
Aber Ravashi-Syndrom, ne?
Aber diese. Genau, Ravashi-Syndrom.
Ja.
Ja.
Genau.
Wie war's klar?
Das wollte ich noch kurz
klarstellen. Aber. Ich weiß. Gut. Aber da merkst du schon, wie man auch so ein bisschen die Realität dieses Films annimmt, durchaus. Ne? Also natürlich ist das überhöht, das ist klar. Aber es ist durchaus schön, wie das dann hier erklärt wird und dann auch auf Mads Mikkelsens Figur, also dadurch, also über dieses Fallbeispiel wird dann halt Mads Mikkelsens Figur und dessen Problem an den Zuschauer herangetragen.
Richtig.
Und das fand ich tatsächlich wirklich grandios. Also es ist auch wirklich so wahnsinnig überspitzt, wie der wirklich sich alles schön redet. Ich meine, der spricht davon, dass sein Sohn total fit ist und dann ist der spastisch gelähmt.
Genau.
Und wirklich total, also kann gar nichts machen, sitzt eigentlich nur im Rollstuhl und dann sagt er ihm, ja, jetzt geh doch mal raus, ich will mich unterhalten.
Wenn ich mich recht erinnere, die Figur ist doch komplett kaputt. Der Mads Mikkelsen, also der Ivan, der wurde doch als Kind auch vergewaltigt.
Mhm.
Und die Frau hat sich umgebracht, der Sohn ist behindert, er selber hat noch einen Gehirntumor.
Genau.
Ja, ja,
also er liebt seine Feinde und er hält immer die zweite Wange hin.
Genau.
Er zieht das konsequent durch, was sozusagen...
Und beschönigt alle seine Schicksalsschläge, macht alles in Gottes Namen Sinn.
Ja, genau, beschönigen nicht unbedingt, sondern er sieht alles als Herausforderung des Teufels.
Mhm.
Na, also das ist ja auch ein zentrales Thema einfach. Und man könnte ja sogar sagen, dass, also angenommen, man konnotiert das Ganze jetzt wirklich christlich, im katholischen Sinne auch. Da könnte man sogar hergehen und sagen, dass Ulrich Thomsen theoretisch eigentlich der Teufel ist. Weil Ulrich Thomsen geht es in dem Film die ganze Zeit darum, ihn zu brechen in seinem Optimismus. Das ist seine Motivation.
Genau.
Und ob ihm das gelingt am Ende, ist halt relativ ambivalent tatsächlich.
Und das ist das Tolle. Es gibt jedenfalls eine Phase, wo er seinen Glauben hinterfragt. Ne?
Ja.
Es
ist halt etwas, er konfrontiert ihn halt auch einfach mit der Realität. Es ist jetzt nicht unbedingt der Teufel, der das machen muss. Es geht einfach darum, dass er ihn sozusagen in das Hier und Jetzt holt. Der Pfarrer lebt einfach in seiner Scheinwelt des Glaubens und legt alles in dieser Scheinwelt aus. Und es ist halt, dass er dann quasi der Teufel ist, nur weil er eben die Wahrheit sagt. Ich verstehe, was du meinst, aber es ist schwierig, das sozusagen so halten zu können.
Das wäre jetzt so aus der Perspektive eines wirklich starr religiösen Zuschauers beispielsweise.
Auch aus der Perspektive von Ivan kann man ja durchaus argumentieren, dass es teuflisch ist, wie Adam ihn da auf den harten Boden der Realität aufschlagen lässt und ihn nicht in seiner Glückseligkeit weiter walten lässt. Aber ob man das jetzt wirklich so weitergehend interpretieren kann, dass Adam wirklich der Teufel ist.
Adam wird ja bekehrt. Bekehrt.
Genau.
Wird der Teufel bekehrt?
Ob der Teufel bekehrt oder ob Gott hier bekehrt wird oder wer auch immer hier bekehrt wird.
Also Adam wird ja schon von Anfang an halt dadurch, dass er Neonazi ist, wird er ja schon eigentlich wirklich schon von Anfang an negativ konnotiert für den Zuschauer. Was dann aber schön ist, dass da auch wieder die Ambivalenz des Films greift. Der ist halt auch kein Unmensch. Also Adam ist kein, also der benimmt sich zwar schon scheiße, aber der ist auch kein komplettes Arschloch,
ja,
würde ich sagen.
Und es gibt tatsächlich diese Szenen, wo auch wieder dieser ganz klare Ernst wieder zurückkommt und der auch nicht gebrochen wird, wie auch schon in das Fest. Zum Beispiel die Szenen, wo sie dann den ehemaligen KZ-Wärter besuchen und dieser Wärter dann unglaubliche Reue zeigt und sozusagen sagt, wie schwer das auf ihm lastet, all die Menschen, die er sozusagen umgebracht hat. Und da wird auch ganz kleine Botschaft, und die nimmt auch Adam ein Stück weit mit. Und das ist auch wieder purer Ernst, der da gezeigt wird. Wird dann zwar gebrochen durch Aussagen von unserem Pfarrer, die ich jetzt hier nicht spoilern will, aber es bleibt erhalten. Das ändert nichts daran, sozusagen, dass dieser Mann in seiner Realität alles bereut und das ganz dramatisch findet, was er alles getan hat. Und das wird auch, der ernste Kern bleibt da für diesen Menschen erhalten.
Ja, und das ist eigentlich die Kernqualität von Adams Äpfel, der, wie ich schon gesagt habe, Komödie und Drama ganz oft im gleichen Moment ist, ohne dass sich das eine mit dem anderen irgendwie ausschließt.
Ja.
Und so makaber der auch ist, so überspitzt der teilweise ist, der hat ja wirklich einen ganz klaren und wirklich auch spürbar ernsthaften Bezug zu den Figuren. Also der hat seine Figuren wirklich lieb, der will die nicht bloßstellen einfach. Ne?
Nein.
Ja. Und das ist ja, es ist eigentlich irgendwie so ein tonaler Tanz auf der Klinge, aber es wird in Adams Äpfel absolut gemeistert.
Ja, und das ist die große, große Leistung dieses Films tatsächlich, ne?
Ja.
Dass er wirklich schon, also der fährt schon wirklich richtig harte Themen auf, eigentlich, ne?
Ja.
Und also er führt sie jetzt nicht alle, wer weiß wie aus, aber das braucht er halt auch gar nicht.
Ja. Und ich weiß auch, dass diese Themen immer wieder, wenn sie dann zurückkommen, einen auch wirklich erwischen. Weil es gibt dann halt auch so Phasen, die wirklich amüsant sind. Allein wenn Adam und Ivan halt zusammen sind. Und dann gibt's halt immer wieder diese Momente, wo dann wirklich nochmal aufgezeigt wird, ja, das ist hier eigentlich gar nicht so lustig, was hier abgeht. Und grandioser Film.
Ein Freund von mir hat gesagt, das ist keine Komödie für ihn.
Ja.
Also der hat sich ganz,
eine schwarze Komödie.
Ja, der hat sich ganz schwer getan. Ja. Ich fand das eigentlich extrem dramatisch. Das und kann er auch für andere Filmsehen.
Das ist ja die Klasse. Ja. Das ist die Klasse des Films, ne?
Eine Frage, die ich mir stelle, also ich habe.
Hi, ich Miriam. Fragen,
hallo, hi, Miriam, Mensch.
Ja, ich höre die ganze Zeit sehr gespannt zu, weil ich kenne den Film ja nicht, aber aus den Erzählungen finde ich so ein bisschen, kann man da den Bogen zu französischen Filmen spannen, weil die haben ja auch oft eine sehr eigene Art, mit Humor umzugehen, mit so einer Selbstironie und auch so schwierigere Themen, na, nicht lustig darzustellen, aber schon so ein bisschen in einem anderen Licht so. Würdet ihr da so den Bogen dazu schlagen oder findet ihr, das ist komplett von der Tonalität was anderes? Der skandinavische Humor und der, sagen wir mal, der französische Humor.
Ich finde, also der französische hat immer so ein bisschen so ein Augenzwinkern und so ein bisschen mehr Charme. Oder versucht das ein bisschen eleganter zu machen. Ich finde, der Adamsäpfel hat teilweise unglaublich brachialen Klamauk und brachiale Szenen, die da auch reinbrechen. Das würde man in einem französischen Film nicht sehen, glaube ich.
Ich würde den eher, also wenn wir schon in Europa bleiben, dann würde ich den eher so im britischen Kino verorten.
Ja.
Weil so dieses Gallige, dieses Böse, das hast du eher so in Komödien wie. Also so von der Tonalität her könnte man den beispielsweise vergleichen mit Brügge sehen und sterben vielleicht ein bisschen.
Mhm. Ja, ist nicht ganz schlecht. Nein, das passt schon irgendwo, stimmt. Ja, passt schon irgendwo. Mhm.
Okay. Habe ich das Go von Pascal dafür?
Ja, das kannst du so stehen lassen.
Irgendwie habe ich den Eindruck, du hattest dich die ganze Zeit so gewunden im Hintergrund. So.
Ja, ich musste mich gerade noch mal kurz in Brügge einfühlen und dann, stimmt schon.
So, wenn, dann würde ich den eher da ansiedeln, dass das britische Kino so dieses, ja, vielleicht auch ein bisschen in die Guy Ritchie-Richtung oder so. Ja. Das französische Kino ist da nicht so selbstbewusst an der Stelle, würde ich sagen. Beziehungsweise harte
das,
Themen.
Das französische Kino ist einfach, was den Humor angeht, viel intellektueller.
Ja,
und
definitiv.
Adams Äpfel ist ja bei aller Liebe so grandios dieser Film ist und so toll das Drehbuch ist und so toll die Inszenierung ist, aber den jetzt wirklich als intellektuell zu beschreiben,
Der hat eine intellektuelle Ebene,
aber die ist jetzt nicht so extrem, dass den nicht auch der Avengers-Fan schnallen könnte.
sag mal so, du kannst die intellektuelle Ebene kannst du theoretisch ignorieren. Also der Film, der drückt dir die nicht auf, aber
du kannst
auf der anderen Seite, er hat schon einige Bibelverweise.
Ja, unglaubliche
und die ist jetzt auch nicht so kodiert, dass man die als Blockbuster-Zuschauer nicht erkennen würde. Also das ist jetzt, wie gesagt, das ist keine feingliedrige Arthouse-Komödie
von
François Truffaut oder so. Das ist Adams Äpfel. Der ist, wie gesagt, schön klamaukig und hat trotzdem der ist klamaukig, aber halt nicht geschmacklos.
Richtig. Der hat vor allem eine unglaubliche Warmherzigkeit unter dieser verschrobenen Oberfläche.
Der liebt seine Figuren einfach und das merkst du und das ist halt auch das, wie gesagt, das ist der Schlüssel, weil diese Situation und die Aussagen, die diese Figuren treffen teilweise, kannst du nur Kopf schütteln. Aber der Regisseur, der Jensen, der macht sich halt nicht lustig über diese Figuren. Der nimmt die ernst und der versucht, sie in ihrer Lebensrealität abzuholen. Und der versucht das dem Zuschauer deutlich zu machen, wo diese Figuren stehen, damit diese Entwicklung, die die beiden Charaktere ja durchmachen, auch wirkungsvoll ist. Und meines Erachtens nach schafft er das auf ganzer Linie. Brillanter Film. Eine der besten Komödien, eines der besten Dramen, eines der besten Tragikomödien, was auch immer. aber es ist ja dein Film, Dominik.
Ja, genau. Dankeschön. es ist mein Film. Ich muss zugeben, ich habe ihn jetzt, Schande über mein Haupt, ich habe ihn jetzt tatsächlich erst zum zweiten Mal gesehen. Aber der Film ist mir, also ich kann nicht mal spezifizieren, wann ich ihn das erste Mal geguckt habe, aber der ist mir nie aus dem Sinn gegangen, wobei ich zugeben muss, ich hatte den, was so diese biblische Dimension angeht, hatte ich den irgendwie noch so überhöhter im Kopf tatsächlich. Also, dass da irgendwas mit, weiß ich nicht, so, also gibt's halt durchaus so eine leichte Symbolik in Richtung brennender Dornenbusch einmal, sage ich mal.
Ja, also da gibt's reichlich Symbolik. Also
Aber der Film ist nicht aufgeladen damit.
Nee, ne? Ich hätte ja auch gesagt, das ist zwar irgendwo ein religiöser Film, aber es ist kein christlicher Film.
Das trifft's gut.
Ne?
Das
und, trifft's gut. Miriam, guck dir den an, ich weiß nicht, ob das dein Humor ist. Mit Humor ist ja, Humor ist ja wirklich das Schwierigste. Leuten einen Film zu zeigen, den die lustig finden, das ist ja wahnsinnig schwierig. Aber du kannst ihn halt immer noch als wirklich toll gespieltes und grandios geschriebenes Charakterdrama sehen, denn auch auf der Ebene funktioniert der Film zeitgleich zu seinem Humor. Deswegen guck ihn dir an.
Ich würde ihn mir allein wegen Mats anschauen. Also ich sehe den sehr
gerne. Der ist der Hammer da drin.
Vielleicht nie besser gewesen, Mats, außer in die Jagd. Genau. Ich kann noch eine kleine Anekdote zu Adams Äpfel sehen. Ich habe den, glaube ich, 3-4 Mal gesehen. Und es ist einer der wenigen Filme, die ich 2-mal hintereinander gesehen habe. Ich habe Adams Äpfel damals von Stu empfohlen bekommen. Ist ja einer seiner Lieblingsfilme. Grüße an Stu. Dann habe ich ihn mir angeschaut und ich war so geplättet von dem, wie dieser Film es schafft, seine ganzen seine Komödie und sein Drama und was weiß ich nicht alles unter einen Hut zu bekommen, dass ich ihn nach ein paar Stunden nochmal geguckt habe, am gleichen Abend. So viel dazu.
Wow.
Das habe ich einmal noch gemacht mit 12 bei Spider-Man. Diese beiden Filme habe ich zweimal hintereinander geguckt. So viel dazu.
ich hab's bei Memento gemacht tatsächlich, mit diesem Extra damals. Da gibt es ja diese Sonderfunktion, dass man den Film dann in chronologischer Reihenfolge gucken kann.
Genau. Okay. Aber dadurch wird es ja dann ein anderer Film.
Bei kann ich empfehlen, aber nur einmal.
Zu allem okay, Zweifel kann ja ich nur noch sagen, ich habe den häufiger gesehen als das Fest.
Ja.
Und ich würde ihm, also ich gebe dem 8 von 10 und wollte nur noch mal sagen, dass es halt auch einer, also wer ins skandinavische Kino einsteigen will, wunderbarer
Film. Ist ein guter Einstieg. Ein ja, guter Einstieg. Ich gebe auch 8 von 10.
Ich gebe 8,5.
Bei das Fest übrigens, da würde ich 9 von 10 geben. Habe ich eben nicht gesagt. Miriam kennt die alle nicht, die enthält sich. Denn, aber nicht mehr lange, denn jetzt ist Miriam dran. Miriam ja darf jetzt ihren Film vorstellen, wenn sie denn möchte.
Ja, sehr gerne. Ich warte schon darauf.
Ja, dann bitte, Feuer frei.
Genau, also der Film, den ich mir ausgesucht habe, ist So finster die Nacht.
Oha.
Auf Englisch Let the Right One In oder auf Schwedisch, und das habe ich sogar geübt, das auszusprechen. Låt den rätta komma in. Und das ist eine Buchverfilmung aus dem Jahr 2008 von Thomas Alfredsson, wenn man ihn so ausspricht. Das habe ich jetzt nicht gegoogelt. Den kennt man ja vielleicht. Der hat den Film Dame, König, Ass, Spion gemacht.
Ja. Und Schneemann. Also
zuletzt,
ja, ja, den wollte ich jetzt nicht erwähnen, ja, weil der so schlechte ja Bewertungen überall bekommen hat.
Furchtbar.
Das Drehbuch ist direkt vom Buchautor Jon Ivide Lindqvist. Der hat 2004 das Buch geschrieben und hat sich dann auch dafür entschieden, das Drehbuch zu schreiben. Was haben wir denn da noch? Also der Film hat sehr ein hochkarätiges Team hinter sich gehabt. Der Kameramann ist zum Beispiel der von, also einer von Dunkirk, der heute Van Hoytema, wie auch immer man ihn ausspricht.
Mhm. Ja. Und, oder der hat auch zum Beispiel Interstellar und Spectre und Her und The Fighter und Ad Astra jetzt als letztes gemacht, also
genau,
geile Sau.
Ja, also ja, ein ziemlich wirklich gutes Portfolio. Und die Musik ist von Johann Söderquist, der hat für Battlefield 1 und 2 Musik gemacht, die eigentlich ziemlich, ziemlich gut ist, wenn man die sich mal so anhört.
Okay.
Ich dachte jetzt erst wirklich Johann Johansson, aber das ist eine andere Baustelle.
Ja.
Aber den gibt's auch, ja.
Nee, gibt's nicht mehr.
Aber den gab's.
Grüße gehen raus ans, ja, wo auch immer hin. Ja, ja, Miriam, sag doch mal, worum es geht in So finster die
genau,
Nacht.
Genau, also So finster die Nacht ist meiner Meinung nach eine Horror-Romanze beziehungsweise ein Drama mit einem starken Fokus auf die Freundschaft. Und zwar geht es um den gehänselten jungen Oscar, der in so einer in so einem Außenbezirk von Stockholm, glaube ich, lebt, und da, das ist eher so die Arbeiterschicht, und die Kinder sind ziemlich gemein zu ihm. Er ist auch ein sehr eigenbrötlerisches Kind, also er sammelt zum Beispiel Zeitungsausschnitte von Morden und irgendwelchen Gräueltaten aus der Umgebung, schneidet die aus, klebt die in sein Buch, während er da seine Musik hört, und ist generell eigentlich immer das Opfer von irgendwelchen Hänseleien.
Und hat zukünftiger auch Serienkiller quasi.
Im schlimmsten Fall, ja. Aber sein Leben ändert sich so ein bisschen, als direkt neben seine Wohnung, wo er mit seiner Mutter alleine wohnt, ein neues Kind einzieht, zusammen mit einem älteren Herr. Und das stellt sich dann später heraus, ist ein androgynes Vampirkind mit dem Namen Eli. Und zwischen den beiden formt sich, auch obwohl es so ein bisschen ungewollt ist von Elis Seite, eine Freundschaft. Also Eli kann sich auch nicht dieser kindlichen Naivität von Oscar entziehen. Und das Ganze wiegelt sich so ein bisschen auf. Also der Mann, mit dem Eli da in dieser Wohnung wohnt, der versucht, Blut für Eli zu bekommen, damit Eli das nicht selber tun muss, um so ein bisschen sein Gesicht zu wahren. Und dieser Horkan heißt der stirbt dann auch später, Spoiler. Und genau, Eli ist eigentlich auch so ein bisschen die Antithese zu Oscar. Wir haben Oscar, der ist ein sehr stiller, einsamer Wolf sozusagen, interessiert sich für Thematiken, für die sich die anderen Kinder gar nicht interessieren, und kann auch nicht wirklich für sich einstehen. Das heißt, wenn er gehänselt wird, wehrt er sich nicht, er lässt es über sich ergehen. Und Eli rät ihm halt auch immer, dass er sich wehren soll und dass er kämpfen soll und dass Eli ihm auch helfen wird. Und am Ende ist es sogar so, dass Eli dann auch für ihn mordet. Das heißt, Oscar ist kurz davor, ertränkt zu werden von dem größeren Bruder von einem seiner Mobber. Und Eli bringt die dann auch alle in einer sehr intensiven Szene im Schwimmbad um. Also fast alle. Warum hast du so geräuspert? Auf jeden Fall.
Ja, Pascal ja, windet sich schon wieder.
Ich winde mich hier schon wieder. Ah.
Du windest dich? Okay. Ja. Das ist eigentlich so ganz grob die Story mit den...
Das ist so ganz, ganz grob der Handlungsverlauf von Anfang bis Ende. Bitteschön.
Ja. Ja, ihr habt das ein bisschen eleganter gemacht. Ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen.
Ja, alles gut, alles gut. Wie gesagt, Spoilercast. Ja. Wer so Finster die Nacht bisher noch nicht gesehen hat, tut mir leid. Neues Hobby suchen. Aber bitte.
Genau. Vielleicht erstmal eine Geschichte, wie ich auf den Film gekommen bin, weil das ist so ein bisschen, ich habe in einer Zeitschrift damals mit 13 oder 14 gelesen, damals war Twilight total in. Und dann wurde dieser Film vorgestellt mit besser als Twilight, greift diese Vampir-Thematik besser auf. Und dann dachte ich so als 13-Jähriges, ich mag Twilight, oh, den gucke ich mir mal an. So, die Sache ist, dass ich nicht finde, dass dieser Film für so ein junges Publikum geeignet ist. Und das merkt man auch daran, dass ich den Film beim ersten Mal schauen grausig fand. Also ich fand den echt nicht gut. Ich fand ihn langweilig. Ich fand die Spannungskurve ganz flach und der hat mich eigentlich nur gelangweilt. Und ich habe den damals auf so einem Geburtstag gesehen mit irgendwelchen Freundinnen und wir fanden den alle richtig langweilig, weil wir halt noch nicht so weit waren und in so einem Alter. Naja. Und dann habe ich den später nochmal gesehen und das war richtig schön. Also Ich habe mich dann irgendwie in den Film verliebt. Beim ersten Mal fand ich ihn kacke und beim zweiten Mal dachte ich mir so, wow, der Film hat dann richtig noch nachgeklungen und ich habe ihn dann als sehr sanften und feinfühligen Film wahrgenommen, der trotz dieser feinfühligen Art auch die Kühle von Schweden, das, was ich am Anfang meinte mit diesen weiten Landschaften und das wird hier alles ganz gut eingefangen, weil so Finster die Nacht zeigt uns sehr viel von Schweden in totalen, also in langen und auch teilweise sehr stillen Aufnahmen, wo irgendwas weiter weg passiert. Zum Beispiel ganz am Anfang versucht der Horkan Blut zu bekommen für Eli und überfällt da einen Jungen, hängt ihn dann an den Baum auf und schneidet ihm die Kehle durch. Wir sehen aber nicht genau, wie dem Jungen die Kehle durchgeschnitten wird. Das wird irgendwie nicht verherrlicht, aber hat trotzdem diese Grausamkeit.
Ja, alleine man hört, wie das Blut in den Kanister läuft.
Genau, ne? Genau. Und dann diese Nahaufnahme von dem Blut, das könnte auch, keine Ahnung, dickflüssige Marmelade sein oder so. Also damit wird das so ein bisschen, die Grausamkeit, die wird nicht...
Naja.
Ja, die wird nicht ja, Marmelade halt. Also die kann ja auch ein bisschen flüssiger und dickflüssiger.
Natürlich, also wenn jemandem die Kehle durchgeschnitten wird, dann kann es auch Marmelade sein.
Ja, besonders in schlechten Horrorfilmen.
Ja, und hiermit haben wir jetzt den Bogen zu Hannibal geschlagen.
Ja.
Genau. Und seitdem habe ich den Film jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal gesehen. Gestern habe ich ihn das erste Mal im O-Ton gesehen. Und da ist auch ganz spannend, dass Eli wird von einer, von Lina Leanderson gespielt. Das ist eigentlich ein Mädchen. Eli ist aber ein Junge, ein kastrierter Vampirjunge. Und das Interessante ist, dass die Lina in dem schwedischen Original nachsynchronisiert wurde. Weil nämlich ihre echte Stimme, die war zu hoch, die war zu feminin und da wurde sie dann nachsynchronisiert. Das fand ich eigentlich ganz spannend.
Entschuldigung, dass ich da gerade einhake. aber kannst du mir noch mal die Feinfühligkeit und das Sanfte des Filmes darstellen?
Ich habe zu viel über die gewalttätigen Sachen gesprochen.
Genau, und ich habe das nämlich auch so in Erinnerung, aber ich habe es lange her, dass ich ihn gesehen habe, deswegen kann mich nur noch erinnern, dass es ein unglaublich atmosphärischer Film war und dass er genauso, wie du gerade dargestellt hast, den Kontrast eben schön darstellt von den nordischen Landschaften und diesem kalten Klima, aber auf der anderen Seite eben genau dieses, wie du sagtest, sanft und feinfühlige, aber ich krieg's gerade nicht mehr hin, was das war. Deswegen meine Frage. Ich denke mal,
die Beziehung zwischen genau, den Figuren also auch, ne?
Einfach der Fokus auf diesen zwei zwölfjährigen Kindern, die irgendwie was Naives und auch was ganz Unschuldiges hat, obwohl ja diese ganze Thematik mit den Vampiren und dem und den Hänseleien und dieser Wut ja überhaupt nicht unschuldig ist, sondern schon so ein bisschen verdorben ist, trotzdem das, was wir in dem Film dann in der Beziehung zwischen den beiden finden, einfach so unschuldig und sanft. Und es gibt zum Beispiel eine Szene, dass Eli Blut verschmiert, das heißt, Eli kommt gerade aus einer grausamen Szene zu dem Oscar und legt sich hinter ihm ins Bett und sagt aber, er darf nicht gucken, und dann liegen die einfach nebeneinander, und Oscar fragt dann irgendwann, ob Eli denn mit ihm gehen möchte, und das ist einfach so eine süße und naive Frage, und Eli meint auch, ja, was, wenn ich bin kein Mädchen, Oscar, und Oscar nur so, ja, egal, willst du trotzdem mit mir gehen? Und das ist so sehr naiv, auch in den Dialogen. Eli fragt, ja, macht man denn was anderes, wenn man miteinander geht? Und Oscar sagt dann so, nö, ja, okay, dann gehe ich mit dir. Und das ist dann einfach so süß, wie, also in dieser Szene ist, glaube ich, so gut wie keine Musik. Also es ist sehr still in diesem dunklen Zimmer, und man hat einfach nur diese zwei Kinder, die sich in dieser grausamen Welt sozusagen gefunden haben und irgendwie Halt aneinander miteinander gefunden haben. Und das ist einfach so schön. Also, ja, da fehlen mir teilweise auch so ein bisschen die Worte.
Das ist ein schöner Kontrast da, oder? Also dieses zerbrechlich-kindliche, naive gegenüber dem blutrünstigen, was zur Ernährung
quasi als Vampir nötig ist. Ja, Elis Mund ist die ganze Zeit blutverschmiert. Du siehst einfach, das ist echt wundervoll, dieser Kontrast.
Genau, so finster die Nacht nimmt ja diesen Vampir-Mythos auch, um erstmal aufzuzeigen, wie kindliche, dieses Erwachen kindlicher Unschuld, also die Veränderung ein. Und er nimmt halt diesen Vampirmythos, um da wirklich auch eine ganz entscheidende Entwicklung der Pubertät einfach zu visualisieren, einfach die diese kindliche Unschuld, die da genommen wird. Und was ich absolut grandios an diesem Film finde, ist, wie Dominik schon gesagt hat, oder war es Miriam, ich weiß gerade nicht, ist einfach dieser sanftmütige Umgang mit den beiden Figuren, mit den beiden Hauptdarstellern, der wirklich dieser Film nimmt sich ja, ist ja sowas von entschleunigt und in sich gekehrt und nimmt sich ja jede Zeit der Welt, um wirklich ein Gefühl für diese jugendliche Zärtlichkeit zweier Figuren, die eigentlich aus zwei verschiedenen Welten kommen, aber in ihrer Einsamkeit dann irgendwie doch zusammenfinden. Und das ist Wahnsinn, wie der Regisseur da einfach diese Stimmung hinbekommt, wirklich sich inmitten von Verlorenheit und Erwachsenwerden zu platzieren und für beide Figuren dann wirklich so ein authentisches und plastisches Gefühl zu entwickeln, obwohl, wie gesagt, einer von den beiden ist ein Vampir. aber so finster die Nacht bestätigt halt diese Vampir-Mythologie nicht. Er nimmt sie auch schon fast eher symbolisch, wie ich fand. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, diese Sensibilität, mit der da vorgegangen wird. Also wirklich total einnehmend und sehr berührend.
Also
Ich finde es total bezeichnend, dass der wirklich nahezu parallel zu Twilight erschienen ist. Ne?
Ja. Ja.
Also da sieht man auch wirklich ein ganz unterschiedliches Verständnis von diesem Vampir-Mythos und dass Thomas Anderson Alfredson letzten Endes im Kern trotzdem eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt.
Ja.
Und trotzdem schon irgendwo sein eigenes Verständnis vom Vampir-Mythos hat, das ist schon stark.
Das fand ich halt auch.
Entschuldigung, dass ich da gerade einhaken muss. Wird denn mal auch gesagt, wie alt dieser Vampir ist? Also,
Eli ist ungefähr 300 Jahre alt.
Das, gegen Edward Cullen ist ein junger Hüpfer. Quatsch. Edward Cullen ist gegen ihn junger Hüpfer.
Er bleibt allerdings in dem kindlichen Zustand, sozusagen.
Genau. Weil sie als Kind gebissen wurde.
Okay. Ja, es ist ein R. Das fand ich auch ganz interessant. Das habe ich, glaube ich, erst beim zweiten Mal so richtig.
Wow. Entschuldigung.
Das habe ich, glaube ich, erst beim zweiten Mal so richtig verstanden, weil im Gegensatz zum Buch ist hier, dass Eli ein Eunuch ist hier gar nicht so der zentrale Punkt. Eli sagt zwar mehrmals, dass er kein Mädchen ist, aber im Gegensatz zum Buch, das ich mir dann auch danach gekauft habe, wird das nicht so thematisiert. Also im Buch erfährt man auch genau, wie er kastriert wurde und dass es auch von einem anderen Vampir getan wurde und alles. Das, also es gibt so ein paar Themen, die es leider nicht in den Film geschafft haben. Zum Beispiel dieser Horkan, mit dem Eli zusammen in der Wohnung lebt, das ist ein Pädophiler, der auch von Eli, jedenfalls im Buch, gewisse sexuelle Dienste dafür erwartet, dass er Eli Blut besorgt. Und das ist halt etwas, wo sowohl der Autor als auch der Alfredsson meinten, dass sie das nicht reinbringen wollen, weil sie der ganzen Thematik nicht gerecht werden würden. In dieser kurzen Spanne von einem Spielfilm. Deshalb haben sie sich da wirklich nur auf die Freundschaft zwischen den beiden fokussiert. Ja, was ich noch ganz cool finde, ist, wie die Vampir-Thematik trotz allem behandelt wurde. Also ich finde, sie hat was sehr Erwachsenes, nicht so Popkulturmäßiges, sondern die Szene, die ich sehr beeindruckend fand, als Eli in Oscars zu Hause kommt und nicht hereingebeten wird, aber meint, Oscar, du musst mich hereinbeten. Und Oscar ist ein Kind, ist ein bisschen stur und sagt dann, nö, mach ich nicht. Was passiert denn sonst? Na, zeig mal. Mhm. Und da wird eigentlich ganz toll gezeigt, dass ja diese Unsterblichkeit von einem Vampir, dieses Untotsein ja trotzdem ihre Grenzen hat. Und das spannt da auch nochmal den Bogen zurück auf den Titel. Weil es heißt ja Let the Right One In und das bedeutet nicht nur, lass den richtigen Vampir in deine Wohnung, sondern auch, wenn man das andersrum betrachtet, dass ein Vampir ja auch aufpassen muss, wem er sein Geheimnis offenbart. Und Eli hat sich ja ganz klar dafür entschieden, das dann Oscar zu verraten. Und am Ende sind die beiden ja dann auch auf Reise. Und der Autor hat dann auch noch so einen kleinen Epilog geschrieben, in dem dann auch klar wird, dass Oscar auch zum Vampir wird. Das heißt, Eli teilt dann sein Blut mit ihm, damit dann beide für immer in diesem Stadium bleiben und gemeinsam leben können.
Das ist aber im Film nicht so, ne?
Genau, im Film sieht man nur, wie sie in diesem Abteil sitzen. Eli ist da in diesem Koffer und Oscar sitzt da und guckt aus dem Fenster.
Schöneres Ende.
Ich erinnere mich.
Schöneres Ende, als wenn er auch noch zum Vampir werden müsste. Besser.
Ja, da haben sie schon an der richtigen Stelle die Schere da angesetzt.
Absolut.
Ist ja auch spannend bei dem Film, dass der Autor selber das Drehbuch geschrieben hat, ne?
Ja, das hatten wir ja.
Ja. Genau. Gut. Was ich noch sagen wollte, er hat den Epilog nicht einfach so geschrieben, sondern er hat sich dann auch intensiv mit der Fanbase von seinem Film auseinandergesetzt und da gab es die Gerüchte beziehungsweise die Befürchtung, dass Eli Oscar zu einem zweiten Horkan erziehen möchte. Das heißt, jemand, der menschlich ist, der ihm das Blut besorgen kann und den er sozusagen mit einer kühlen, manipulativen Art ausnutzt, weil er ja auch zu Oscar meint, wird ein bisschen wie ich und ihn so ein bisschen in diese gewalttätige Richtung drängt. Und das fand aber der Autor überhaupt nicht gut, so hat er das nicht geplant. Deshalb hat er diesen Epilog nochmal nachgeworfen, um da ein bisschen diese Theorie rauszunehmen.
Naja, wenn es sein muss.
Ich hätte noch eine Frage, weil du ja gerade von dem englischen Titel gesprochen hast. Es gibt ja bekanntlich auch das Remake davon, was wahrscheinlich einige mehr kennen dürften, also Let Me In mit Chloe Grace Moretz, glaube ich, ne?
Ja,
Matt Reeves.
Genau, wie ordnest du den denn eigentlich ein in Relation zu dem Original?
Darf ich ehrlich sein, ich liebe das Original so sehr. Ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Neuverfilmung und habe ihn mir nicht angeschaut, aber ich weiß, dass Pascal ihn gesehen hat.
Der ist absolut grandios, das Remake.
Ja,
ja, absolut grandios. Wenn es das Original nicht geben würde, dann wäre das der Klassiker. Der findet genau die gleichen Stärken wie das Original. Der ist vielleicht atmosphärisch nicht ganz so dicht, aber der hat inhaltlich und schauspielerisch sind die absolut auf einem Niveau. Super Film. Remake kann ich empfehlen, aber man sollte sich natürlich erst das Original angucken.
Fall.
Ja. Was ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen intensiver mit dem Film nochmal auseinandergesetzt und habe sogar ein Forum gefunden, das nach 11 Jahren, nachdem dieser Film rauskommt, immer noch aktiv ist. Das heißt, die Leute schreiben immer noch Threads zu diesem Film und diskutieren über den. Und das fand ich einfach ziemlich cool. Also der Autor hat da auch mal ein paar Sachen gepostet und hat sich auch für die Unterstützung bedankt von den Fans. Aber normalerweise verläuft sich das ja so nach 5 Jahren oder so, wenn der Film nicht mehr aktuell ist. Über was willst du denn da noch irgendwie diskutieren? Aber es kommen wo immer wieder frag neue mal, Details hoch und so.
Frag mal die Blade Runner-Fans.
Ja, na gut. Aber die haben ja jetzt neues Futter bekommen.
Ja, aber es zeigt schon, was für einen Stellenwert der Film mittlerweile einnimmt. Das kann ich schon nachvollziehen.
Definitiv. Als Klassiker. Die Twilight-Foren dürften jetzt alle dicht sein, glaube ich, ne? Im Gegensatz dazu.
Naja, die haben ja Fanfiction nochmal bekommen mit 50 Shades of Grey, ne?
Okay. Also bitte keinen Vergleich zwischen Twilight und 50 Shades of Grey, verbitte ich mir.
Gut. Ja. Gut, alles klar.
Das war eine Ansage, Max.
Ich gebe übrigens 7,5.
Ich gebe 8. Film.
Oh, bei mir ist es zu lange her. Ich habe ihn als sehr, sehr stark in Erinnerung, deshalb gebe ich mal 7,5.
Ich habe dem Film 9,5 gegeben. Also der ist bei mir ziemlich, ziemlich weit oben in der Stellenliste.
Sehr schön.
Gut, gut.
Hätte guter 10 Film. Erwartet.
Ja, ich hatte jetzt auch irgendwie 9,5 ist irgendwie so eine feige Wertung, ne?
Das ist so. Ja, irgendwie sagen wir mal Stu fragen. Ich glaube, der hat dem Film 10 gegeben.
Ja, schön. Ja, Stu, ja. Was sagst du dazu? Ja, er sagt auch, 9,5 ist feige.
Oh. Ja. Schöne Grüße.
Grüße an Stu. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt mal zum letzten Film, und zwar Valhalla Rising.
Mhm. Wann hast du ihn denn das erste Mal gesehen, Pascal?
Den habe ich das erste Mal gesehen, als er auf DVD rausgekommen ist damals. Denn Valhalla Rising ist in Deutschland ja nicht ins Kino gekommen, weil sie nicht wussten, wie sie den vermarkten sollen. Und genau, da war ich 17 und ich habe den gesehen und war sehr angetan von der Kraft, die dieser Film entfesselt hat.
Warum?
Ja. Soll ich nicht erstmal sagen, worum es geht?
Ja, bitte. Okay.
Okay, in aller Kürze, wie Dominik sagt. es geht um einen gefangenen Wikinger oder auf jeden Fall einen gefangenen Nordmann namens One-Eye, denn er hat nur ein Auge, der immer dann aus seinem Holzkäfig gelassen wird, wenn er sich mit anderen Männern bis zum Tode duellieren darf. Und One-Eye ist die unangefochtene Nummer 1 im Nahkampf. Der macht alles fertig. Und eines Tages schafft es One-Eye, aus seinem Käfig auszubrechen und seine Peiniger, also seine Sklavenhalter, zu erledigen. Auf Wikinger-Art und Weise. Und schließt sich dann mit einem kleinen blonden Jungen zusammen, der auch zu den zu den Peinigern gehörte, die ihn gefangen gehalten haben. Und er trifft dann irgendwann auf Kreuzritter, auf christliche Nordmänner, die auf dem Weg nach Jerusalem sind. Und ich würde gar nicht sagen, dass er sich da irgendwie besonders hingezogen fühlt, der One-Eye. Aber er schließt sich den Männern an und dann unternehmen sie eine lange Reise mit einem Schiff und in Richtung Jerusalem. Aber das kann ich schon mal sagen, sie werden niemals in Jerusalem ankommen, denn sie kommen in einen sehr dichten Nebel und landen dann an einem anderen Fleck von wo auch immer. Und dann wird man Zeuge, wie die Kreuzritter und One-Eye so langsam dem Wahnsinn verfallen. Wobei One-Eye gar nicht mal so sehr, sondern eher die Kreuzritter. Und darum geht's.
Was macht den Film für dich so besonders?
Also der Film ist von Nicolas Winding Refn.
Ja, das
schon macht ihn besonders.
Ganz kurz mal, ich bin aus der Dogma 95, Namen sind nichts. Sprechen wir übers Werk.
Der war gut.
In diesem Fall müssen wir natürlich unbedingt über den Regisseur sprechen, denn es ist der Regisseur, der auch Drive, Only God Forgives, Pusher und Bronson und The Neon Demon gemacht hat. Wer sich mit diesem Film beschäftigt hat, der weiß, dass es vor allem sehr audiovisuelle, also sehr sensorische Werke sind. Und Valhalla Rising ist so der erste Film gewesen, in dem Nicholas Winding Refn wirklich nur darauf gesetzt hat, ein rein audiovisuelles Erlebnis in Szene zu gießen. Also es geht zwar inhaltlich schon um etwas, es ist halt irgendwo so ein Abgesang auf Götter und Menschen. Im Prinzip kann man sagen, dass Valhalla Rising auch so eine Abrechnung mit dem menschlichen Bestreben nach der Suche nach dem Sinn im eigenen Dasein ist. Denn wie alle hier irgendwann erkennen werden, es gibt keinen Sinn im Leben. Die menschliche Existenz ist sinnlos. Wir sind eigentlich nur Parasiten, die sich gegenseitig auslöschen. Das ist aber nicht das Brillante an dem Film. Das Brillante an dem Film ist, wie dieser Film das inszeniert. Und da muss man wirklich sagen, das ist eine Herausforderung für den Zuschauer. Denn ich würde sagen, dass Valhalla Rising am nächsten an Too Old to Die Young ist. Ich weiß nicht, ob das hier jemand gesehen hat. Das ist die Refn-Serie, die in diesem Jahr auf Amazon erschienen ist. Und die zeichnet sich ja wirklich durch eine fast schon größenwahnsinnige Entschleunigung aus. Irgendjemand gesehen?
Ja. Nein.
Noch nicht.
Die ersten beiden Folgen.
Gut, die ersten beiden Folgen werden abgebrochen, weil zu extrem, ne, Dominik?
Nicht unbedingt, ich war da einfach nicht
also abgebrochen,
für aufgelegt.
Genau, weil es zu extrem war, ja.
Nein!
Ja, sonst hättest du ja weitergemacht.
Ich guck die noch.
Das ja, war, also du hast auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Du hast abgebrochen,
ja, weil es einfach... Ja, natürlich.
Absolut, das ist ja eine neue Dimension von Sperrigkeit, die da aufgemacht
wird.
Genau. Und ja. Ich fand, dass Valhalla Rising auch dieses unfassbar Sperrige schon hat, weil er ja einfach erzählerisch und strukturell wirklich keinen roten Faden hat. Aber seine Geschichte halt allein über diese unfassbare Bildwucht erzählt. Man könnte Valhalla Rising irgendwie als Apocalypse Now von Nicholas Winding Refn beschreiben. Das ist nämlich so eine absolut hypnotische Reise ins Herz der Finsternis. Und das ist sowas von urgewaltig. Man kann den Film wirklich als urgewaltig beschreiben. Denn er baut zum einen auf die Kulisse, also wirklich auf die Landschaftsaufnahmen, die ja sowas von ungestüm sind. Und gleicht das dann immer ab mit der menschlichen Natur. Und du hast ja die diese Wikinger, die ja im Prinzip eigentlich auf dem Weg nach Jerusalem sind, aber durch dieses Nordland da wüten, um alle Ungläubigen umzubringen. Also man kann sagen, Valhalla Rising ist eigentlich so eine Rückkehr in eine Zeit, in der es im Prinzip nur Gewalt und Tod gibt. Und dieses Gefühl, so einer Zeit ausgeliefert zu sein, die wirklich allein aus Sterben besteht, das schafft eine Refn da sowas von eindrucksvoll und einnehmend, dass ich jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, irgendwann unterm Bett liege, weil der einen halt so in die Ecke drückt, ist der Hammer.
Ja, der hat eine unglaubliche Rohheit, die er
wahnsinnig roh. Also es gibt da, also die ersten 10 Minuten sind halt, du siehst erstmal nur, wie Mads Mikkelsen in seinem Käfig ist und immer wieder rausgelassen wird und kämpfen muss. Mhm. Und diese Kämpfe, es gibt keine Musik bei, man hört einfach immer nur, wie zwei Körper aneinander prallen. Und die prallen dann dementsprechend hart aneinander, dass es zum Beispiel auch Szenen gibt, wo Mads Mikkelsen einem seiner Gegner so lange auf den Kopf haut, bis endlich diese Schädeldecke platzt und das Hirn rausquillt. Das ist so das erste Mal. Und dann gibt's noch so eine Szene, wo er sich seinem letzten Peiniger stellt und dem gefühlt mit bloßen Händen den Bauch aufreißt und alle Eingeweide rausholt. Das braucht dieser Film aber auch, um einfach diese Rohheit, wie du es gerade genannt hast, wirklich klar zu machen, weil der ist ja unfassbar.
Aber er hat halt auch, also auf der Handlungsebene hat er halt dieses Reduzierte, dieses Rohe, aber die Inszenierung ist halt so. Zugleich aber auch halt, ja, wie du schon gesagt hast, die unglaubliche Wucht, die in diesen Bildern steckt. Also das kennt man ja generell schon bei Refn und wie er das dann, also Refn kann man ja auch an manchen Stellen drüber streiten, keine Frage, aber audiovisuell ist das Perfektion.
Einer der besten.
Und in diesem in diesem Film nochmal auf eine ganz andere Art, wie man das jetzt zum Beispiel halt von seinen neon beleuchteten Exzessen der jüngeren Art kennt, ne?
Genau, weil Valhalla Rising einfach wahrscheinlich, was schon seiner historischen Kulisse geschuldet ist, ja wirklich eher auf einen Naturalismus setzt. Ja. Und diesen Naturalismus hast du ja in Filmen wie Drive und Only God Forgives und Neon Demon nicht mehr. Das ist ja. Der
ist ihm eigentlich schon fast verloren gegangen, ne? So ein bisschen mit den Jahren jetzt.
Den hat er nicht mehr. Nee, der hat sich auf eine. Also, Valhalla Rising ist natürlich auch sehr stilisiert und man könnte auch, wenn man möchte, könnte man den Film als prätentiös nennen, weil er ja wirklich schon sein eigenes Kunstverständnis derart zuschauerfeindlich durchpeitscht.
Ja, wirklich schon zuschauerfeindlich.
Ja, das ist ja wirklich, also der ist ja, also wenn der noch langsamer laufen würde, dann wird der rückwärts laufen, der Film. in diesen Bildern, da kannst du dich einfach verlieren und in dieser Atmosphäre, dieses archaische, oh, das Wort, Hilfe, und urgewaltige Wahnsinn. Also wenn man mal wirklich wieder so eine reine Seeerfahrung haben möchte, in die man natürlich auch einiges reininterpretieren kann, Abrechnung mit Gott und mit dem menschlichen Dasein und bla 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 bla. Aber wenn man einfach mal so eine Reise in eine Zeit, in der es eigentlich nur Tod und Gewalt gibt, und das dann halt in dermaßen eindrücklichen und eindringlichen Bildern bekommen möchte, dann Valhalla Rising.
Ja, und dann getragen natürlich auch von Mads Mikkelsen. Ne?
Also natürlich, Mads Mikkelsen als einäugiger, immer schon in der Gefangenschaft lebender Kämpfer, der den ganzen Film kein Wort sagt.
Ja,
richtig. Und allein durch seine Physis spricht.
Das ist schauspielerisch schon wirklich Wahnsinn, ne? Also,
ja.
Weil er spielt in vielen Szenen, also gerade in diesen Kampfszenen spielt er ja sehr ausdrucksstark, ne? Ja. Aber später dann auch sehr reduziert und er schafft es trotzdem, du hast schon irgendwie einen gewissen Draht zu ihm.
Ja, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, dass der Film den Mads Mikkelsen, also den One-Eye, gar nicht so sehr als echten Charakter begreift, sondern eher wie so ein übergeordnetes Prinzip, kann man sagen. Also man könnte halt auch sagen, dass vielleicht Mads Mikkelsen sogar der Teufel ist, der dafür verantwortlich ist, die Christen in den Untergang zu schicken. Auf ihrem Weg ins Heilige Land kommen sie an einen Ort, in dem es weit und breit keinen Gott gibt, sondern nur One Eye.
Oder einfach die Natur.
Das wäre
einfach die Natur sein.
Von mir aus auch das.
Die Natur die todbringende Natur gegenüber dem christlichen Glauben.
Die Natur ist die Kirche des Satans, wie
genau. Lars von Trier.
Aber es wäre dann wirklich jetzt das genaue Kontrastprogramm zu Adams Äpfel, ne? Also auch von Mads Mikkelsens Rolle her.
Ja.
Aber der Gedanke, dass Mads Mikkelsen, ja, er ist irgendwie eine Naturgewalt auch in dem Film. Und er steht, also seine Figur könnte auch symbolisch für all das stehen, was in dem Film ist. Also halt auch diese visuelle Urgewalt tatsächlich.
Tatsächlich, ne? Weil allein schon, wie Reffen halt die Physis festhält. Also die Kamera grast ja förmlich seinen ganzen Körper ab. Also wir sehen ja als erstes sein Auge, dass er nur noch ein Auge hat und dann die ganzen Tattoos und wie er dann neue Tattoos gemalt bekommt und der Rücken ist ja eine einzige Narbenlandschaft und die Natur des Menschen, die dann irgendwie auch immer mit der Natur, mit der richtigen Natur, mit der Landschaft abgeglichen wird. Beides sehr ungestüm, beides voller Abgründe.
Wahnsinn. Ich hätte noch eine Frage, weil ihr jetzt zweimal einen Film mit Mads Mikkelsen hattet und ihr seine Schauspielkünste sehr hoch gelobt habt. Findet ihr, dass er, seit er jetzt in so vielen Hollywood-Produktionen mitspielt, dass er abgenommen hat von seinem Talent her, beziehungsweise das, was er zeigen darf und kann? Oder findet ihr ihn immer noch grandios?
Also auch in Casino Royale und auch in Doctor Strange fehlt ihm was am Auge.
Man muss natürlich sagen, dass Mads Mikkelsen seine besten Auftritte immer im dänischen Kino hatte.
Ja.
Mit Abstand. Stimmt. Also, aber
Ja, naja, man kann sich ja mal Polar angucken und dann sich vor Augen führen, was Mads Mikkelsen noch so kann.
Ja, aber Hannibal ist doch auch ein wunderbares
Beispiel. Ja, habt ihr nicht Beispiel, Hannibal
ja. gesehen? Ja, natürlich,
klar. Doch, Hannibal habe ich gesehen, aber das ist nicht so gut wie in Adams Äpfel und nicht so gut wie in Die Jagd und auch nicht so gut wie in Valhalla Rising. Auch wenn er in Hannibal super ist, aber...
Ja. Also er liefert trotzdem weiter ab. Also,
er liefert ab. Mats kann nur abliefern und er liefert auch ab, wenn er nicht spricht. Wenn er stumm ist, wie in Valhalla Rising. Ja.
Er ist halt auch wieder dann der komplette Kontrast wieder zu Adams Äpfel, weil da redet er sehr viel.
Ja, ne? Und also pausenlos.
Genau. Das, also Also wenn du dir jetzt wirklich beide Filme betrachtest, auch innerhalb unseres Podcasts hier, dann kannst du schwer glauben, also angenommen, jemand hört das jetzt und hat keinen dieser Filme gesehen, dann kann er wahrscheinlich nicht wirklich glauben, dass das derselbe Darsteller ist.
Mhm. Ja.
Ja. Und also Mads Mikkelsen haben wir uns auch, glaube ich, schon wirklich was sehr Charakteristisches fürs skandinavische Kino ausgesucht mit ihm, ne?
Ja.
Weil er ist wirklich stimmt. So das Aushängeschild neben Stellan Skarsgård vielleicht noch, ne?
Ja, aber ich glaube, Miriam, hat dich das angesprochen jetzt mit Valhalla Rising?
Was? Wie angesprochen?
Hat dich das angesprochen? Der Film halt.
Ja.
Der heißt Valhalla Rising.
Ja, ich weiß. Ja, sehr. Also ich bin gerade mal abseits davon am Vikings schauen und ich finde da vor allem auch die Landschaften sehr beeindruckend. Also generell interessiert mich so ein Setting und Mats interessiert mich immer und wenn er oberkörperfrei ist, noch mehr. Mhm. Und wenn er gut Schauspiel hat, auch ja.
Ja.
Danke für den Beitrag. Ja, dann bin ich mal wirklich gespannt, wenn Miriam den guckt.
3 Punkte. Ich sag 3 Punkte.
Für jede oben ohne Szene von Mads Mikkelsen einen und dann.
Weil die sind nach 10 Minuten vorbei.
Schade.
Ja. Wollte ich gerade sagen. Ja.
Nein, aber das war, wenn du bei Valhalla Rising googelst oder so, dann siehst du immer als erstes dieses oberkörperfreie Mads Mikkelsen.
Ja, natürlich.
Das kann ich doch nicht dafür.
Das ist ikonische Pose. Ja, aber ich bin sehr, sehr daran interessiert, wie du den finden würdest, weil ich glaube, das ist. Ja, vielleicht. Nee, ich sag 3 Punkte.
Ach komm, als ob ich einem Film 3 Punkte gebe.
Also, ja, das ist aber schon sehr eigenes Kunstkino.
Ja, das ist schon absolut.
Ich habe den Film nämlich gesehen und da war ich lang nicht so, ich sag mal, filmaffin oder habe mich so sehr mit Filmen auseinandergesetzt und war so auf der skandinavischen Tour und habe mich da an Mats gehangen und habe da mal so die ganzen Mads Mikkelsen-Filme geschaut. Und so kam ich dann dazu, dass ich den auch direkt gesehen habe, als er rauskam auf DVD. Und das ist schon was, wenn du davon eigentlich keine Ahnung hast, was da auf dich zukommt, sitzt du da drin und das ist echt, was passiert denn? Was ist hier? Also man wartet tatsächlich, wenn man es anders gewohnt ist, auf eine Pointe, die nicht kommt. Man hat andere, also ich bin da mit ganz anderen Ansprüchen reingegangen und dementsprechend war ich sehr enttäuscht von dem Film damals, weil ich auch was ganz anderes erwartet habe und an Kurzweil interessiert war, weil ich von anderen dänischen Filmen Kurzweile gewohnt war. Und dementsprechend...
Ja, der geht doch nicht lang, nur 89 Minuten.
Es ist tatsächlich so, ich muss mir den nochmal anschauen, habe jetzt auch Lust darauf bekommen, den jetzt nochmal unter einem ganz anderen Aspekt und auch mit einem ganz anderen Gefühl, mit dem man in den Film geht, ihn mir dann nochmal anzuschauen und ihn auch ganz anders zu genießen oder anzuschauen, bin ich sehr gespannt. Aber wenn man nicht weiß, was einen da erwartet, kann der schon ziemlich enttäuschend sein. Ich habe keine Bewertung, weil ich den damals nicht bewertet habe und jetzt nichts zurückgreifen kann. Will ich jetzt auch nicht, aber ich freue mich darauf, ihn wiederzusehen und das neu zu evaluieren. Aber ich kann das gut nachvollziehen, wenn jemand damit nicht so viel anfangen kann.
Ja, wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall sehr sperriges Kunstkino. Genau.
Es gibt es gibt noch einen anderen Mikkelsen-Film, der ja so ein bisschen auch in die Kerbe schlägt,
diesen
Michael Kohlhaas.
Ja, voll. Ne? Wobei der noch deutlich zugänglicher ist.
Ja, der ist in Anführungsstrichen fast schon mainstreamiger.
Ja, im Gegensatz zu Valhalla Rising auf jeden Fall.
Also weil Valhalla Rising ist halt so der grobkörnigere Bruder, ältere Bruder, ne, so ein bisschen.
Ja. Aber auch das ist schon hartes Brot.
Ja, aber der ist auch sehr gut, kann ich auch empfehlen.
Mhm. Gut. Das muss man halt für empfänglich sein. Also ich kann nur sagen, ich werde mir auch nochmal angucken. Ich werde mir bei nächster Gelegenheit, glaube ich, echt die Blu-ray holen. Also der dürfte sich auf Blu-ray auch richtig lohnen.
Ja, Der scheppert ordentlich rein.
Ja. Ist tatsächlich eine Sache der Erwartungshaltung, glaube ich.
Und, ja, weil der Trailer und die Synopsis ja durchaus so ein bisschen rustikale Männerunterhaltung versprechen. Ja. Schweigsame genau. Einzelkämpfer mäht sich durch die Reihen und schließt sich dann irgendwann mit seinem Kind an. Vielleicht kommt da ja so eine Vater-Sohn-Beziehung dieser schreckliche bestialische Kämpfer, der entdeckt dann noch seine weiche Seite und
Nein. Nee, ja. Aber dann schafft vielleicht unser Cast auch da eine andere Erwartungshaltung und dann kann der Film vielleicht auch mehr geschätzt werden.
Bitte. Das geht auch an Ding Dong. Ich weiß genau, dass du 3,5 Punkte gegeben hast. Du solltest dich schämen.
Ja, ist ein Ding Dong. Schöne Grüße. Ja. Aber der, am besten müssen wir eigentlich mal den Trailer unter diesem Cast hier verlinken, weil der ist wirklich glorreich irreführend. Ja. Ich habe den Film auch mal gesehen. Also der ist auch richtig schön, der nutzt auch richtig schön die Amerikaner eigentlich.
Ja. Ehrlich. Weiß ich noch, als ich den Trailer damals gesehen habe und dann dachte, ja, geil. Mads Mikkelsen im Modus.
Wikinger-Action. Ja, im Modus, genau.
Wikinger-Action, ey. Und dann gucke ich den aber ich war halt nicht enttäuscht, weil ich dann doch wieder fasziniert von dem war, was ich da geboten bekommen habe. Das war vielleicht sogar mein erster Reffen überhaupt, ja.
Aber ich frage mich schon, wie das gewesen wäre, wenn du den im Kino gesehen hättest.
Wenn ich den im Kino gesehen hätte damals?
Ja, also völlig unvorbereitet. Ja,
da wäre ich in eine Leinwand gesprungen.
Ja. Alles zusammengeschrien.
Ja, da wäre ich in eine Leinwand reingesprungen danach, ja. Gut. Hätten wir es geschafft. Ich würde übrigens 8 Punkte geben.
Mhm. Ich muss noch mal sehen. Ich gebe so gerade raus eine 7,5, glaube ich. Also ich glaube, dass ich den noch aufwerten werde. Ich werde mir tatsächlich wirklich die Tage mal besorgen.
Bitte.
Also
bitte.
Der Cast war jetzt endgültig der Anstoß.
Bitte. Ja. Sehr schön. Und Miriam guckt ihn sich auch an. Für mich bitte.
Ja, alle Filme.
Gut, die anderen von mir aus auch. Gut,
ja.
Dann würde ich sagen, sind wir durch soweit, oder?
Mhm.
Ja, schade.
Time to say goodbye.
Tja, aber schön, dass ihr dabei wart.
Ja.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch du, Miriam, auch wenn du nur deinen Film kanntest. Aber da war es ja schon mal schön, dass du den vorgestellt hast, weil der ist ja wirklich grandios. Und gut. Dann würde ich jetzt einfach mal Lebewohl sagen. Nein, ich sage bis zum nächsten Mal. Füge noch an, dass ihr unseren Podcast auf YouTube, auf Deezer, auf iTunes, auf Podigy und, was haben wir noch, Max?
Spotify.
YouTube.
Genau.
Und hatten wir schon.
Ja. Und ihr könnt ihn natürlich auch direkt auf Movie Break hören. Denn da wird er ja auch wieder hochgeladen. Und dann würde ich mich verabschieden und mich bedanken, dass ihr zugehört habt. Und dann würde ich erstmal Max das Wort übergeben, dann Dominik und dann Miriam. Also macht es gut.
Ja, vielen Dank. Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Ich hoffe, wir haben Anstoß gegeben, viele interessante Filme anzuschauen. Macht's gut.
Kann ich mich soweit anschließen. Es war ein sehr, sehr schöner Cast. Ich habe einige Anstöße bekommen, mir jetzt diese Filme relativ zeitnah wieder anzusehen. Ich hoffe, ihr konntet euch auch was mitnehmen. Schreibt gerne in die Kommentare, was. Ansonsten, bis zum nächsten, Random Cast bin ich ja nicht fest so drin, aber mal sehen. Macht's gut.
Aber, ciao, ciao. Kleiner Spoiler, vielleicht haben wir einen anderen Gast.
Ja, stimmt, genau.
Mhm.
Ja.
Gut.
Kleiner Teaser.
Ja. Gut.
Genau, dann würde ich mich auch mal verabschieden. Ich fand's toll, mal wieder bei einem Podcast dabei zu sein. Und ich würde gerne vielleicht auch wissen, welcher Film von den Vorgestellten euer Favorit ist, ob ihr vielleicht noch andere skandinavische Perlen habt, die ihr irgendwie uns nennen wollt. Und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal.